Herzlich willkommen zu Skagil, dem Podcast für Transformationen im skaliert agilen Umfeld. Hier erfährst du alles, was du benötigst, um nicht nur in die agile Welt einzutauchen, sondern auch wie Agilität Organisationen in einer sich immer schneller verändernden Welt ermöglicht, komplexe Produkte zu entwickeln und zu liefern. Und jetzt fängt es an mit eurem Gastgeber, Matthias Bullmann.
So, moin zusammen, es ist wieder eine neue Folge und es ist die erste Folge im Jahr 2022, die übrigens noch im alten Jahr aufgenommen wurde. Und heute habe ich hier zu Besuch zum Thema Mindset. Ja, ich weiß, viele werden jetzt sagen, Mindset, aber heute knallt es richtig, weil dieser Typ hat richtig was Mindset-mäßig auf dem Kasten und hat einen proven Track Record. Und deswegen ganz herzlich willkommen, Thomas Weidlich, schön, dass du da bist.
Ja, hi, servus. Schön, hier zu sein. Hi, Matthias. Ich freue mich mega auf das Interview. Zwei Sätze zu mir. Ich bin der Gründer vom Blue Ocean Business Club, einer Business Community, die sich in Deutschland gerade zusammenfindet, aktuell bald in Europa. Und bin jetzt aktuell in Berlin gerade, war gerade ein Jahr auf Bali. Wer mich kennenlernen will, connecten will, einfach auf LinkedIn Thomas Weidlich suchen und Hallo sagen.
Schreiben wir auch nochmal hier in die Shownotes mit rein. Thomas, wir haben jetzt echt viel miteinander geredet. Das ist echt geil, auch wenn wir zusammen irgendwie neue Ideen auf einmal ausbaldowern. Das ist echt fürs Jahr 2022, auch für den Business Ocean Business Club.
Blue Ocean Business Club. Business Club. Also, ganz einfach, Bobsy.
Bobsy, ja. Für den Bobsy. Geile Ideen auch zum Thema Workshops, gehirngerecht gestalten. Aber wer bist du eigentlich, wenn ja, wie viele? Ich kann es nicht, ich habe da ein Problem mit dich in ein, zwei Sätze zu bringen. Stell dich doch einfach mal kurz selbst vor, wer du eigentlich bist und wenn ja, wie viele.
Sehr gerne. Also erstmal keine Sorge, es geht nicht nur dir so, es geht vielen so, manchmal auch mir. Um es trotzdem möglichst kurz, aber interessant zu machen, meine Geschichte, würde ich sagen, beginnt, als ich 3 Jahre alt war. Da hat meine liebe Mutter zu mir gesagt, dass ich mal reich werde. Warum? Weil ich blonde Armhaare schon bekommen habe mit 3. Und sie hat gemeint, dass Menschen mit blonden Armhaaren reich werden.
Und Thomas, so. Ne? DAX-Vorstände heißen ja Thomas auch, ne?
Ja, unbedingt.
Ja, unbedingt. Thomas und blond. Ja. Das ist ja auch erlieben.
Ja? Ja, ich kriege auch jeden Tag Personal Messages von DAX-Konzernen, ob ich nicht zufällig Vorstand bei ihnen werden möchte. Ne, Spaß beiseite. Das wäre witzig. Aber, genau, und meine Mama weiß das nicht mehr. Ich persönlich erinnere mich heute noch dran. Und als ich 11 Jahre alt war, durfte ich miterleben, wie meine Familie aus finanziellen Gründen unter anderem auseinandergebrochen ist. Und genau zu diesem Zeitpunkt habe ich ein Buch in die Hand gedrückt bekommen von dem Vater meines besten Freundes, der zufällig Unternehmer war. Und jetzt kommen wir aus dem Osten, von der polnischen Grenze, Eisenhüttenstadt, auch Stalinstadt genannt, also wirklich gebaut nach dem stalinistisch-leninistischen Ideal. Und reine Arbeiterstadt und irgendwie war da jemand, der Unternehmer ist. Und der hat dieses Buch in der Hand vom werten Bodo Schäfer, Ein Hund namens Money, Deutschlands erfolgreichstes Kinderbuch zum Thema Geld.
Habe ich auch übrigens hier liegen, kriegen meine Jungs auch ab nächster Woche vorgelesen.
Ja, sehr gut. Unbedingt. Es ist so ein geiles Buch. Und dann als nächstes die 7 Schritte zur finanziellen Freiheit oder wie es heißt, ich weiß gerade gar nicht mehr. Habe ich auch irgendwie 20 Mal gelesen, aber den Titel vergessen. Anyways, ich lese das mit 11. Und ich verstehe ganz schnell, dass weder meine Eltern schlecht sind, noch Geld schlecht ist, sondern dass es einfach am fehlenden, angewandten Know-how zum Umgang mit Geld lag. Und das Ergebnis davon war, dass ich zu mir gesagt habe, wenn ich später nicht möchte, dass mir das mit meiner eigenen Familie passiert, muss ich Geld meistern. Sowohl auf einer psychologischen als auch auf einer wirtschaftlichen Ebene. Sprich, ich muss es checken, meistern und ich muss reich werden. Und wenn ich reich werden will, dann darf ich nicht einfach nur einen normalen Job mir suchen, weil das, was ich dann dort verdiene, beziehungsweise das, was ich davon dann wegsparen und investieren kann, wird niemals reichen, um dahin zu kommen, wo ich hin möchte, um das Leben zu leben, das ich leben möchte. Und ich war halt schon damals ein Träumer und hatte große Ideen, wollte die Welt sehen. Und mein Großvater war Pilot, der war in fast jedem Land der Welt, vielleicht kommt das daher. Und dann habe ich gesagt, gut, ich muss also Unternehmer werden und ich muss Investor werden, was auch immer das heißt mit 11 Jahren. Jetzt springe ich ein bisschen. Als ich dann 23 war und aus dem Studium gekommen bin, stand ich vor der Entscheidung, entweder mir einen festen Job zu suchen, zum Beispiel in der Unternehmensberatung, oder mich eben selbstständig zu machen. Und die Angst, in einen festen Job zu gehen und dann dort mit dem Gehalt gedeckelt zu sein, war für mich größer als die Ungewissheit vor der Selbstständigkeit.
Krass. Weil so werden wir erzogen. Ich komme aus einem Beamtenhaushalt. Du weißt, was das bedeutet. Und ich habe immer gesagt, ich werde kein Beamter. Ich bin immer durch, ich habe auch in den ersten 6 Jahren meiner Berufstätigkeit, ich glaube, öfters den Beruf gewechselt oder die Arbeitsstelle als meine Unterwäsche, also im übertragenen Sinne. Und alle mal so, das kannst du doch nicht machen. Wie sieht das aus? Und ich so, na, ich probiere mich halt aus, hat nicht funktioniert, ich mache was Nächstes. Ne? Bis ich irgendwie wirklich nicht mehr Arbeitnehmer sein konnte. Es ging nicht mehr. Ne? Es hat leider 20 Jahre gedauert. Ich wäre glücklicher geworden, wenn es früher wäre. Aber so ist auch in Ordnung. Krass,
ja.
Dass die Angst größer ist vor der sicheren, in Anführungszeichen, Arbeitnehmerschaft. Ja? Krass.
Und das war einfach nur die mathematische Berechnung, wie viel Geld kann ich wegsparen, wie viel Geld kann ich investieren bei einer angenommenen Interest Rate, die man sich jetzt selber ausdenken kann.
Ja.
Und dann habe ich halt gesehen, krass, da muss ich ja 3 Leben haben, um da hinzukommen. Ja? Wenn ich mal mit einem Helikopter von A nach B fliegen möchte oder sowas. Ja, so verrückte Sachen, die man halt Anfang 20 sich halt so wünscht. Bevor ich jetzt weitermache, ich sehe bei mir keine Tonspurzeichen.
Doch, ich sehe sie bei mir. Ich
alles
sie bei
klar.
Mir. Du hast Lebenszeichen, Thomas.
Alles klar, mein Herz schlägt noch, Puls ist da.
Ja, Puls ist da.
So, und also tatsächlich, diese Angst war größer und ich war zu dem Zeitpunkt schon auf extrem vielen Seminaren gewesen. Also ich war nicht so viel in der Universität im Unterricht, sondern bin halt eher auf Seminaren rumgehüpft und habe mich mit den Themen Selbstständigkeit und Unternehmertum auseinandergesetzt, weil ich komme auch aus einer Beamtenfamilie. Meine Mutter ist Amtsärztin, mein Vater ist Lehrer. Mein ältester Bruder leitet einen Kindergarten, mein anderer Bruder leitet eine Schule für sprachbehinderte Kinder und mein Stiefvater ist Lehrer und meine Stiefmutter ist auch Beamte. So, alles im sozialen Sektor irgendwie unterwegs und ich habe mich da einfach nicht gesehen. Ich habe mich nicht gesehen, das Leben zu leben, das die leben. Ich habe immer im Auto gesessen, schon als kleiner Junge aus dem Fenster geschaut und von der großen weiten Welt geträumt und da war immer dieser Satz in meinem Kopf, da muss noch mehr sein. Und diese Neugierde auf das Ungewisse ist auch da, wo das Leben eigentlich beginnt. Also immer ja. Zum Thema Mindset, dieser Sprung aus der Komfortzone raus ja. In die Ungewissheit. Das ja. Ist so eins meiner wichtigsten Life-Lessons, die ich immer wieder noch lernen darf. Ich versuche ganz lange, eine Situation zu kontrollieren und erst, als ich es wirklich nicht mehr kontrollieren kann und dann loslassen muss, wo mich das Leben dazu zwingt, loszulassen, ja. Lasse ich los und stell dir vor, du hängst an einer Klippe und du guckst nicht runter. Und du hängst und du willst nicht loslassen. Jetzt hängst du da und dein Leben ist ziemlich scheiße, während du da hängst. Es ist anstrengend in den Armen. Du bist voller Angst. So, jetzt lässt du los und fällst nur 1 Meter und landest im Wasser. Und dieses Wasser ist wunderschön blau. Du tauchst unter und überall schwimmen schöne Fische. Und du denkst dir, was für ein Paradies bin ich denn gelandet?
Ja, was ein schönes Bild. Auch davor haben die meisten ja Angst. Und ich auch, übrigens letztes Jahr. Und dann hat mich aber das Leben und mein Bauchgefühl, wobei wir wissen ja aus der Gehirnforschung, dass das im Gehirn passiert, nicht im Bauch, da wird es nur spürbar, du unterschreibst keinen Vertrag mehr. Und ich hatte EY, PwC, Boston Consulting Group, die ganzen großen, mit denen hatte, also da hätte es auch geklappt am Ende des Tages. Ja, und es ging nicht mehr. Es war so. Und dann habe ich, obwohl ich noch Schulden aus meiner Ehe hatte, die ich übernommen hatte, obwohl ich 2 Kinder bei meiner Ex-Frau habe, wo ich Geld hinschicke, habe ich gesagt, ich mache mich selbstständig. Und ich hatte keinen Plan. Ich hatte keine Aufträge. Und auf einmal, als ich diese Entscheidung getroffen habe, kamen sie, ne, kennst du Öltje? Komm, stehe ich hier und singe, kommen sie von, ja, habe ich angefangen zu singen, so innerlich. Und auf einmal kamen sie und es kamen Angebote, wo ich dachte, krass, was ist denn jetzt los? Und ich habe einfach ein bombastisches Jahr 2021 gehabt. Es war unfassbar. Es war wirklich unfassbar. Und diese Entscheidung treffen. Und ich verstehe aber nicht, warum bei ganz vielen Menschen so viel Angst ist. Ist das in der DNA? Ist das anerzogen? Ist das durch unsere Schulen, ja, die ich ja auch sehr kritisiere? Also auch ein Großteil der Lehrer kommen ja eigentlich aus dem Kindergarten und auf einmal stehen die vor der Klasse. Risikomanagement legen wir da oder Risikobereitschaft lernen wir da ja natürlich nicht, auch wenn die es alle gut meinen. Also woran liegt das? Warum sind wir so eine Horde, ich bin jetzt einfach mal ganz böse und platt, so eine Horde von Schissern? Man hat es ja bei Corona gesehen. Ja? Sofort Angst, nicht unbegründet, ja. Aber so krass Angst, wo ich sage, wir werden alle sterben, Freunde. Wir werden alle sterben, früher oder später.
Ja.
Woher kommt, was ist so deine Erfahrung damit? Boah, und was ist vielleicht auch ein Tipp von dir, wo du sagst, so kannst du sie, also jetzt nicht die Top-3-Tipps oder so, ne? Und bist du angstfrei. Das ist ja auch antrainiert und angelernt, so sind wir auch in der Community aufgewachsen. Ich war ja auch immer so einer, der so das schwarze Schaf war und keiner hätte irgendwann gedacht, dass ich Interim-Manager für DAX-Konzerne werde. Keiner,
ja,
selbst
ja.
Ich nicht.
Ja.
Ja?
Also ich bin ja so ein Hybridwesen aus Golden Boy und Schwarzes Schaf. Ja? Also ich war in meiner Schule halt am Anfang immer der Beste. Ich war in meinem Fußballteam der Captain, ich war der Schülersprecher meiner Grundschule und auch in meinem Gymnasium war ich halt jahrelang im Schülersprecherteam. Ich habe die Sport-AG geleitet und egal wo man mich hingeschickt hat, egal was ich angefasst habe, ich habe 15 Jahre als Basketballtrainer gearbeitet. Und cool. Du konntest mir irgendein Ramsch-Team geben und nach einem halben Jahr gehörten die zu den zwei besten Teams der Liga. Und irgendwie war das so, egal was ich angefasst habe, egal was ich gemacht habe, wenn ich überzeugt davon war, wurde das immer zu was richtig Geilem. Gleichzeitig war ich aber dieses schwarze Schaf, das halt kritisch darauf geblickt hat, wenn der Lehrer mich angekauzt hat und mir schlechte Noten gegeben hat, weil ich mit dem Schülersprecherteam unterwegs war und nicht im Unterricht saß. Und dann habe ich zu dem Lehrer gesagt, wir sind hier nicht nur, um einfach im Unterricht zu sitzen und irgendwelche Sachen nachzubrabbeln, sondern wir sind auch hier, um uns als soziale Wesen integrationsfähig für die Zukunft in der Gesellschaft zu machen, um die Zukunft der Gesellschaft zu gestalten. Dieses Gespräch habe ich in der 12. Klasse mit einem Lehrer geführt, weil ich abgefuckt war davon, dass ich blöd angemacht wurde und schlechte mündliche Noten dafür bekomme, weil ich halt ab und zu mal unterwegs bin und Schüler dazu motiviere, mehr soziales Engagement aufzubringen.
So.
Ja, und auch in meiner Familie war ich immer das schwarze Schaf, weil bis heute kaum einer versteht, was ich beruflich mache. Unterm Strich verdiene ich mehr Geld als jeder andere. Und die können das halt auch nicht nachvollziehen. So, und ich habe halt immer meinen eigenen Kopf gehabt und immer meinen eigenen Willen gehabt. Und immer, wenn ich versucht habe, den zu unterdrücken, hat sich in mir drin so ein Feuer ausgebreitet. Und jetzt bin ich Löwe, das dann irgendwann einfach eskaliert ist.
Ja, so, ich kenne das. Irgendwann, boom, und dann, egal was passiert, Eskalationslevel 9, Kamikaze.
Ja.
Ich liebe oder ich sterbe.
Ja, so ist es.
Geil.
Und jetzt kommen wir, du hast mich ja gefragt zu diesem Thema Angst. Ja, wie können wir denn damit umgehen? Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Schlüsselthema. Ich habe das hier beobachtet. Im Oktober, November, September 2020 war ich gerade in Berlin in Deutschland und dann ging der Lockdown ja nochmal los. Und die Leute um mich herum haben dann irgendwann gesagt, also in meinem Freundeskreis, die normalerweise sehr reflektiert und sehr bewusst sind, haben dann gesagt, naja, ist schon besser, wenn ich zu Hause bleibe, dann bin ich keine Gefahr für dich. Ja. Und als ich das dann gehört habe, wie dann wirklich dieses, wie die gekippt sind, ja, von diesem Mindset, wo die Resilienz einfach nicht mehr da ist, wo die dann einfach mit diesem Herdending, also hören aus und der Herde folgen.
Die war aber vorher schon nicht da, ne? Das habe ich auch
gemacht. Die war vorher da.
Ja.
Ja, das sind Menschen gewesen, die haben vorher für sich selber gedacht, vielleicht ein bisschen weniger als andere so. Ja. Aber jeder hat irgendwie einen Preis. Also jeder ist irgendwie käuflich oder fast jeder. Ja, es sei denn, es sind die Menschen, die sind mit dem Tod d'accord und sagen, ich bin bereit zu sterben für meine Perspektive. Aber jeder andere hat einen Preis. Und das kannst du wirklich beobachten, wie peu à peu in der Gesellschaft dann die Menschen unter dem sozialen Druck gekippt sind. Und da geht es jetzt gar nicht drum, ob impfen oder nicht. Da geht es jetzt gar nicht drum, ob um die ganzen Sachen, sondern es geht einfach nur darum zu beobachten, wo wir kippen. Ja.
Ja.
Und ich habe in meinem Leben jetzt einfach eine Ansammlung an Situationen. Kommen wir wieder zurück zu der Mindset-Geschichte, wo ich gezwungen war, Kontrolle aufzugeben, Kontrolle loszulassen und dann die Schönheit des Lebens kennengelernt habe. Und ich glaube, dass viele Menschen an diesem Punkt im Leben ganz oft gar nicht kommen, weil wir so darauf getrimmt sind, Kontrolle zu behalten, weil das Kontrollempfinden uns ein Gefühl von Glück vermittelt.
Ja.
Ja. Und wir sind süchtig danach, diese Kontrolle zu behalten, damit wir nicht der Angst erlegen, die aber unterschwellig in uns drin arbeitet die ganze Zeit. Deswegen erzählen wir uns Geschichten davon, wie schön das Leben ist, wie sicher das Leben ist und so weiter, aber im Kern sind wir gar nicht glücklich und erfüllt. Guck den Menschen in die Augen, die das erzählen und schau einfach, ob der ganze Körper schwingt, wenn er das sagt, ob alles resoniert und ich erlebe das ganz, ganz selten, dass jemand das wirklich mit voller Überzeugung so sagt. So. Ich habe diese Referenzerlebnisse und ich werde jetzt eine Geschichte erzählen als Beispiel. Ich habe hunderte davon. Wenn ihr mehr haben wollt, meldet euch bei mir, quatscht mit mir, wenn ihr da mehr Inspiration braucht. Und diese Geschichten haben bei mir einfach mittlerweile so viel Referenzerlebnisse mit sich gebracht, dass ich mich dann einfach nicht mehr so leicht drücken lasse. Eine Geschichte davon, die habe ich dir schon mal erzählt, Christian, in unserem längeren Kennenlernen-Call. Ich war 25, 26, Pi mal Daumen. Meine erste Selbstständigkeit gab es 2,5 Jahre lang nur auf dem Deckel. Ich kam an den Punkt, dass ich mir kein Essen mehr kaufen konnte für 2 Wochen, dass mir der Strom abgestellt wurde und das Licht ausgedreht wurde und ich die Miete nicht bezahlen konnte.
Heutzutage sagt man broke dazu, ne? Du warst broke und jetzt bist du der Milliardär vom, ne,
in drei Schritten mit Universums-Anbetung
und das war's dann.
Money Flow. Brauchst einfach nur Money Flow.
Ja, einfach nur Mindset, Junge, einfach. Straff doch mal dein Mindset, Junge.
Richtig.
Einfach mal.
Genau, das habe ich mir in dem Moment gedacht, als ich in dieser Situation war. Und wie habe ich mein Mindset?
Du bist ja das und das. Wo du es jetzt sagst, Thomas, will ich dich unterbrechen. Das Gerne. Ist so krass. Mit dem Mindset bist du in die gleiche Finanzbranche wie ich damals rein.
Richtig.
Und gescheitert. Ja. Und bist relativ schwer rausgekommen. Das ist so krass dabei, wo du eigentlich das Mindset dafür hast, das zu erkennen und sagen, raus.
Ja.
Ich habe heute wieder ein Video über MEG gesehen, den kennst du ja auch, der Türke, der dann in Deutschland diesen Privatkunden vertrieb. Alter, was? Also, richtig krasser Typ, habe ich auch heute wieder an dich gedacht, ne? Weil den gucke ich mir manchmal an, weil für Motivational Videos ist der einfach unfassbar krass, der Typ, ne? Was der aufgebaut hat und wieder die ganzen Big Konzernchefs irgendwie einfach abgezogen hat und die sich noch gefreut haben dafür und die alle Milliarden verdient haben dafür. Aber das war so, wo ich dachte, krass, du kamst ja eigentlich mit einem krassen Mindset, also wo andere Milliarden Kilometer weit von entfernt sind und bist trotzdem dort rein und bist halt broke auf einmal gewesen. Das fand ich krass.
Ja, das ist definitiv richtig krass. Und ich würde gerne noch mal ein zweites Leben parallel haben und dann einfach nur auf beide schauen, wo ich dann den Weg gegangen wäre, in die Unternehmensberatung zum Beispiel zu gehen und mich da einfach mal ein paar Jahre lang zu behaupten.
Stimmt, das war das zweite Angebot, was du abgelehnt hast, ne?
Genau, richtig.
Genau.
Ich hatte eine richtig geile Offerte bei Accenture in Kronberg, bei Frankfurt am Main, im Change Management.
Wir sind Kollegen geworden, Digga.
Im Change Management.
Dann hätten wir zusammen auch eine Abteilung gegründet mit dem damaligen Chef zusammen und dann wären die alle ausgerastet. Also richtig. Die sind eben schon ausgerastet, wenn wir unterwegs waren, weil wir alle waren, nur noch dabei gewesen wärst, wären die alle tot gewesen. Die wären alle...
Ja. Hätte, Fahrradkette, war halt nicht
so. Aber dann sind wir halt jetzt zusammengekommen, ne?
Sind wir halt jetzt zusammengekommen, ja. Und weißt du, am Ende des Tages, ich würde es einfach gerne sehen und einfach nur beobachten. Ich will es gar nicht bewerten. Ich würde gerne wissen, ob ich jetzt trotzdem mein eigenes Ding machen würde ob ich jetzt nicht immer noch dann irgendwie ein Partner bei Accenture wäre und irgendwie meine 60 Stunden schrubben würde. I don't know. Ja.
60 Stunden?
Also ich kenne Leute, die machen auch 40 und die sind auch damit total happy und ich kenne auch Leute, die machen 80 und ich kenne Leute, die machen mehr. Ja. Whatever it is. Im Change Management schienen sie für mich immer noch so eine gute Work-Life-Balance zu haben. Deswegen war ich da sehr angetan.
Ist schon ein bisschen anders. Ja.
Anyways, ich bin in die Finanzbranche gekommen. Warum? Ich wollte Geld lernen. Meine Mission war es ja, Geld zu meistern. Und dann ist mir während des Studiums noch mein damaliger Mentor über den Weg gelaufen. Und das war so ein ganz, ganz geiler Typ. Der war ganz adrett gekleidet, aber nicht bonzig, nicht prollig. Der war ganz bescheiden und charmant. Der hatte tolle Kommunikation. Der ist ganz toll mit Menschen umgegangen. Und der war 33. Der hat eine Bibliothek von über 3000 Büchern bei sich zu Hause stehen. Wohnt in einer bescheidenen Wohnung mit seiner Frau und macht halt so, was er will, den lieben langen Tag lang. Ja, und mentort Leute. Und mit dem habe ich über ein halbes, Dreivierteljahr eine tolle Beziehung aufgebaut. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich will, dass du mein Mentor wirst. Und ich habe zu ihm gesagt, ich habe Angst, in einen normalen Job zu gehen. Hast du eine Idee? Meinst du, ich kann das bei dir schaffen? Ja, und dann meinte er, ja, na klar. Komm zu mir und Vollgas. Und ich wollte eigentlich Leute, ich habe ja Wirtschaftspsychologie studiert und ich habe alles gekrallt, was ich zum Thema Finanzpsychologie finden könnte und habe das hoch und runter studiert und wollte einfach genau wie damals meiner Familie, Familien helfen, die aufgrund von Geldproblemen gerade in Beziehungsprobleme fallen, um da wieder aufzuräumen. Und auch das Thema Kindererziehung im Umgang mit Geld, da wollte ich als Berater arbeiten. Und er sagte, na klar, komm in meine Company, da kannst du das alles machen. Ich gebe dir den Rahmen und du kannst die Leute hoch und runter coachen. So, geh in die Company. Was mir aber nicht so ganz klar war, weil ich einfach keinen Frame dafür hatte, war, dass ich halt Versicherungspolicen verkaufen soll. Und jetzt gehe ich in diese Company und ich war in der gesamten Company der immer einen vollen Kalender hatte, ja, der alles gemacht hat. Ich bin auf der Straße im Regen im Dezember rumgelaufen, habe Leute mit einem Fragebogen in Gespräche verwickelt, beim Bibbern. Ja, 15 Minuten stehen wir da. Kennst du, ja? Nummer abgezogen, mindestens 10 Nummern, dann nach Hause gegangen. Ich hatte mehr Nummern, als ich abarbeiten konnte und dann habe ich Termine mit den Leuten gemacht. Ich habe alles gemacht, was sein musste, nur ich habe am Ende diese scheiß Versicherungspolicen nicht verkauft. Und deswegen bin ich halt irgendwann dann an den Punkt gekommen, dass ich fast nichts mehr, dass ich mir nichts zu essen kaufen konnte. Ich hatte in diesen 2 Jahren, im ersten Jahr im Schnitt 500 Euro und im zweiten Jahr 700 Euro im Monat verdient und bin damit einfach unterm Kostenapparat geblieben und habe noch weniger verdient als Basketballtrainer während des Studiums.
Krass.
Und so, jetzt liege ich da im Bett, ich starre die Decke an, 4 Tage lang, das war meine Mindset-Strategie und ich habe eine Haftpflichtversicherung auf dem Schreibtisch liegen, die müsste ich nur noch unterzeichnen, um wenigstens 50 Euro zu machen, habe ich nicht hingekriegt. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt zum Toilettengang überhaupt das Bett verlassen habe. So, Nach 2 Tagen rufe ich meine Mutter an und sage ihr das. Und dann sagt sie, so, meine Mutter ist so ein geiler Mensch. Die sagt dann einfach, ach Thomas, lass es einfach sein, lass es kommen, lass es zu, akzeptierst, dass es gerade so ist und dann geht's auch wieder. Ja, das habe ich dann gemacht. Das war dann meine Strategie für Tag 3. Und dann an Tag 4 habe ich es geschafft, aufzustehen und mich an den Schreibtisch zu setzen und einfach mal aufzuschreiben. Und jetzt hört genau zu. Aufzuschreiben, wie viel Geld ich jetzt in diesem Moment benötige, damit mein Leben einfach nur weitergehen kann. Sprich, Miete bezahlen, Strom wieder einschalten, Essen kaufen und. Und es waren 3.000 Euro. So, krass. Wer jetzt in der Finanzdienstleistung mal gearbeitet hat, weiß, dass wenn man dort einen Vertrag abschließt, dauert es mindestens 2, eher 4 bis 6 bis 8 Wochen, bis das Geld dann bei dir da ist.
Und wenn der storniert wird, dann geht das aber relativ schnell, dass das Geld auch wieder zurückgefordert wird.
Genau, dann hast du noch Stornos auf der Gegenseite, die du teilweise gar nicht kontrollieren kannst. Und kannst du gleich mal durch 2 teilen. Also, war ja für mich an dem Punkt, ich hatte keine Ahnung mehr, wie ich diese Situation noch kontrollieren kann. Und das ist genau der Punkt, über den wir vorhin gesprochen haben. Das Leben hat mich in eine Situation gebracht, wo ich einfach absoluten Kontrollverlust erlebte. Ja. Und nicht mehr weiter wusste und dann musste ich loslassen. Jetzt kommt was ganz Geiles. In dem Moment, wo ich es nicht mehr kontrollieren konnte, ist die Angst weggegangen. In Geil. Dem Moment, wo die Angst Realität wurde, ist sie einfach ja verpufft. Ich wusste ja einfach nicht mehr weiter und ich habe gesagt, okay, so be it, dann lebe ich halt auf der Straße. So,
ja, krass. Es gibt ja auch Geschichten von Leuten, die die Todesstrafe bekommen und wo es dann heißt, also ich will da jetzt nichts behaupten, aber ich habe das öfter schon gelesen, dass sobald die in diesen Raum geführt werden, dass die eine innere Ruhe auch ausstrahlen. Hm. Weil dann ist die Angst real. Ich weiß nicht woher, aber das genau das, was du sagst, wenn ich da, ich meine, das ist ja noch viel krasser, dann weißt du ja, du stirbst gleich. Ja, aber dann ist es real, ja. Also das, ich habe das öfter schon mal gelesen, dass die Pfarrer und so das irgendwie beobachtet haben, dass die vorher irgendwie ausflippen und was passiert dann. Und in dem Augenblick, wo sie dann auch dahin geführt werden, wo sie dann sind sie extrem ruhig. Also die wenigsten zappeln dann rum und rasten aus. Und das habe ich auch schon mal in historischen Büchern gelesen. Auch damals die Französische Revolution, wo die haben ja einfach alle geköpft, wo mit dem Finger drauf gezeigt wurde. Genau. Ne? Ja, irgendwie Mädel, das hat gelesen, hat gesagt, hier mein Buch, bitte gleich, ich lese gleich weiter. Und so. Also so total krasse Sachen, wo die Henker auch gesagt haben, die Leute sind, als sie da oben standen, auf dem Schafott lagen, super ruhig gewesen, weil dann hast du dich damit abgefunden. Und ich habe selbst einen Freund auch im Hospiz auch gehabt, auch ein Macher wie wir, hieß auch Thomas, Michael hieß er, sorry Thomas, aber der typische deutsche Name, auch im DAX-Konzern übrigens. Und vorher ist er halt, als er die Meldung bekommen hat, ey, du bist nicht mehr halber, Eskalation, und als ich ihn besucht habe, krass ruhig auch. Weil er wusste, es ist jetzt so, ich muss mich damit jetzt, das ist jetzt einfach so, Punkt. Ja, und das war krass. Ich habe ihm damals leider nicht eine Frage gestellt, die hätte ich ihm gern gestellt, aber aus Pietätsgründen habe ich das nicht gemacht. Wie geht es dir damit, Michael, dass du weißt, du stirbst bald? Wie fühlt sich das für dich an? Weil das hätte ich gerne gefragt, aber ich habe es aus Pietätsgründen nicht gefragt. Aber ich glaube, ich hätte ihn, weil wir haben uns immer alle Fragen gestellt. Er hat mich in einer ganz, ganz schwierigen Zeit auch bei sich eingestellt. Und es war für mich auch nochmal ein krasser Change dann auch nochmal mit ihm, weil bin ich bis heute sehr dankbar für. Aber sobald die Menschen dann auch sehen, diese, wie du sagst, diese Angst, wovor wir Angst haben, arbeitslos zu werden, nicht befördert zu werden, auch bei meinen Gehaltsverhandlungsthemen, die Frauen fragen nicht, weil sie Angst haben, dass sie Nein bekommen. Und dann? Dann bekommst du genauso wenig wie vorher. Du hast nur noch ein Nein bekommen. Aber du hast gefragt. Und sie haben so beschissen Angst davor. Wir hatten ja eigentlich gar kein Thema für dieses Interview. Wir wussten, aber wir mussten eins führen. Ein geiles Thema, diese Angst. Ja, auch bei der Transformation. Die Leute haben Angst, transformiert zu werden.
Ja? Ja. Krass. Wie das ist so geil. Ich glaube auch übrigens, der Tod ist einer der besten Lehrer und auch ein Tipp, wenn man lernen will, damit umzugehen, mit Angst und so weiter, wirklich sich mit Tod beschäftigen, also auch mit einer emotionalen Reise. Es gibt spannende Seminare zum Thema Tod, wo man da reingehen kann. Das ist ein Riesenthema bei mir, weil immer wieder, wenn ich dran denke, dass mir liebende Menschen sterben könnten, ja, das macht mich so krass traurig und dann sitze ich da und dwelle darin und Ich glaube, da, also da geht auf jeden Fall eine Reise noch für mich hin, da noch irgendwie in die Akzeptanz und das Loslassen zu kommen. Anyways, zurück zur Geschichte.
Vielleicht auch ein Boxen-Thema, wo man mal ein Boxen-Seminar draus macht, damit wir alle anders mit der Angst umgehen.
Ja, das muss ich mir kurz aufschreiben.
Ja? Ja, weil auch mich, also mir sagt man auch immer so krass, wo du jetzt gelandet bist, sage ich, ja, aber was kann mir denn passieren? Ich meine, wir leben in Deutschland. Ja, also was kann passieren? Ich habe kein Geld mehr, ich muss Insolvenz anmelden. Mein bester Freund ist Insolvenzanwalt, dann habe ich in meiner Wohnung habe ich was. Ich habe immer noch einen Fernseher. Gut, keine PlayStation mehr, vielleicht auch kein MacBook mehr, außer ich brauche es beruflich und das kann man ummodeln, aber eigentlich habe ich nichts mehr. Und als ich damals im Recruiting angefangen habe, habe ich 1100 Euro netto im Monat verdient. In Stuttgart, da gingen 800 Euro erstmal für die Wohnung drauf. Punkt. Ja, also, und in Stuttgart gehst du damit nicht saufen oder feiern. Dann habe ich halt nichts. Aber was habe ich dann? Ich habe doch immer noch mich. Dann gehe ich irgendwo anders hin und fange in einem anderen Land wieder neu an. Das ist mir doch Latte. Ja. Ja? Und das ist so, wo auch manche Menschen mir sagen, boah, krass, Matthias, wie du das siehst, aber dann hast du nichts mehr, hast nicht mehr deinen Lieblingsraum und bleibst wieder. Und dann wohne ich vielleicht in so einer verrotzten Männerunterkunft für Obdachlose, hab vielleicht irgendwie, lebe auf der Straße, das sind Schmerzen, dann sterbe ich irgendwann einsam und verwahrlost irgendwo. Aber das ist doch das Schlimmste, was passieren kann. Punkt.
Ja.
So, und dann immer alle so, naja, verstehen wir nicht. Aber das kommt dann auch wieder aus dieser. Das lernen wir ja auch nicht. Das lernen wir nie. Ja. Nie lernen wir das. Auch nicht im Studium. Ich habe ja immer alles andere gemacht, plus ein bisschen studiert. Ja. Und habe nur ein halbes Jahr länger gebraucht, weil die Diplomarbeit einfach noch extended wurde. Aber ansonsten, es war mir Latte. Krisen, Corona, war mir immer Latte, weil ich wusste, es muss doch weitergehen. Was soll denn jetzt passieren, dass wir jetzt einen Stopp machen und auf einmal kommt eine Bombe und wie bei Don't Look Up, wirst du sterben? Ja. Und selbst das ist doch dann auch, dann gucke ich zurück und sage, ich habe ein geiles Leben gehabt.
Ja.
Am meisten Angst habe ich davor und ich kenne viele Menschen, die am Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben sind. Mhm. Und das war kein Spaß. Ja. Mhm. Eine gute palliative Versorgung, dass ich keine Schmerzen habe. Davor habe ich wirklich Angst, dass ich da krass hinvegetierend vor mir irgendwie bin. Mhm. Davor habe ich Angst.
Und das ist geil, dass du das gerade sagst. Da habe ich mit meiner Großmutter drüber gesprochen vor 2 Tagen. Die hat auch überhaupt gar keinen Bock, dann irgendwie künstlich noch am Leben gehalten zu werden. Ja. Nicht nur mit ihr. Ich habe mit älteren Leuten gesprochen, die alle über 80 sind und noch voll klein im Kopf. Die haben da keinen Bock drauf. Wenn die an den Punkt kommen, dass die einfach das Leben nicht mehr leben können, dass es kein richtiges Leben mehr ist, dann wollen die bitte das einfach vorbei haben. Schluss mit lebensverlängernden Maßnahmen. Ja? Ja. Und das ist so krass, dass wir als Gesellschaft diese Sucht haben, irgendwie das Leben künstlich aufrechtzuerhalten. Ja. Und eigentlich der Tod ja einfach ein Teil dieses gesamten Kreislaufes ist. Ja. Ich frage mich, wo das herkommt, ob das jetzt irgendwie ein wirtschaftliches Interesse ist von oder einfach nur.
Ja, Wirtschaftsinteresse, da muss ich kurz einhaken. Mein Ökonomieprofessor, Dr. Behrens, der ist leider früh zu früh gestorben, auch sagte, 80% der Kosten für einen Menschen im Gesundheitssystem sind in den letzten 2 bis 3 Monaten fällig. Weil wir unendlich versuchen zu verlängern. Mein Vater hatte multiple Krankheiten. Der ist 70 geworden. Krass, dass er so alt geworden ist. Dann wollten die den noch auf die Intensiv bringen. Und der wäre zurückgekommen, der wäre querschnittsgelähmt ab dem Hals gewesen. Der hatte vorher überall Schmerzen. Der hatte teilweise Tage, wo nur, also den konntest du nicht mehr anfassen. Und dann hat er gesagt, hier nicht rein. Und dieser junge Arzt hat es dann auch gelassen. Die haben ihm dann Morphium gegeben. Und dann war es das auch. Ne? Also, aber dieses System zwingt Ärzte dazu auch noch, die weiter dann auch noch beatmen und am Leben. Mhm. Und es ist, du hast da ja nur noch eine Hülle, die du einfach am Leben hältst. Und ich denke mir, was soll das?
Mein Großvater hätte zur Dialyse gehen sollen. Und dann alle 2 Tage, weil die haben bis zum Schluss haben die Radtouren gemacht und was nicht alles. Ne? Und alle 2 Tage dann zur Dialyse haben sie auch gesagt, nein, das machen wir nicht.
Ja.
Ja.
Und, aber das ist,
und das ist halt spannend. Und ich will das alles gar nicht schlecht heißen. Das ist nicht unbedingt nur Angst, das ist ja auch Neugierde des Menschen auf Fortschritt. Ja, also ist ja nicht alles schlecht so. Will ich auch nochmal ganz klar sagen an der Stelle. Anyways, lass uns das Thema mal kurz cutten. es gibt bestimmt ein paar Leute, die sagen, alter Thomas, jetzt komm endlich mal auf den Punkt und erzähl deine scheiß Geschichte zu Ende. kriegt er jetzt. Aufpasse. Also, ich komme an diesen Punkt, 3000 Euro, keine Ahnung, wo ich die herkriegen soll und ich lasse los und finde so eine innere Ruhe, so einen inneren Frieden. Und klappt vielleicht nicht für jeden, für mich hat es halt geklappt. und dann ziehe ich mir meine Sportsachen an und gehe runter zur Bahnhaltestelle und fahre ins Fitnessstudio. So, jetzt stehe ich da an der Bahnhaltestelle und spüre plötzlich, und das ist so krass, ich war dazu jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht irgendwie trainiert in Spirituals Sachen und so weiter, ja, da spüre ich aber, dass da irgendwie so eine Dame um mich herum tanzt. Und ich denke mir so, komisch, höre meine Musik und tatsächlich tippt die mich dann irgendwann an. Und dann drehe ich mich zu ihr um. Und dann sagt sie so, fährt die Bahn in die und die Richtung. Und ich gucke sie an und ich gucke den Fahrplan an und ich gucke die Straßenbahnlinie an und ich gucke wieder sie an und sage, ja. Und sie so, ah, okay, danke. Und ich schneide mir meine Kopfhörer wieder auf und wir steigen dann beide in die Bahn, die bald kommt, und fahren 4 Stationen. Ich steige aus, dann steigt sie auch aus und sie tippt mich wieder an. Und ich nehme meine Kopfhörer wieder runter. Und sie guckt mich an und lächelt und sagt, du, ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll, also sage ich es einfach direkt, aber brauchst du Geld?
Was letzter Preis, krass. Nicht hast du mal einen Mark, sondern brauchst du mal einen Mark, krass, oder?
Und nicht nur einen Mark, so. Und ich sag so, ich, also erstmal, ne, mein Kinnladen fällt zum Boden runter, ich versteiner komplett, ich gucke die an und irgendwann stammel ich irgendwas von, naja, ich kann eh nicht so gut lügen. Also, wenn du mich jetzt schon so fragst, ja. Und sie so, ach krass, super. Wie viel denn? So 3.000 Euro? Und
unfassbar.
Ich verstehe die Welt nicht mehr, ne? So, und keine Ahnung, in mir zittert's und ich gucke die an und sag so, ich habe jetzt keine Ahnung, wie du darauf kommst. Aber was wir machen können, ist, wir können uns gerne treffen auf einen Kaffee oder auf einen Tee oder was auch immer. Und wenn du mir irgendwie erklären kannst, wie du jetzt darauf kommst, mich anzusprechen, mir Geld anzubieten und dann auch noch genau die Summe, die ich gerade brauche, dass mein Leben weitergeht, das ist ja das Krasseste, dann können wir darüber nachdenken, ob wir das auch machen. Und sie so, okay, super, tauschen Nummern aus und ich laufe zum Fitnessstudio und ich laufe den Bahnschienen entlang und ich breche über den Bahnschienen komplett zusammen. Also meine Beine konnten mich nicht mehr halten, mein Körper sackt in sich zusammen. Ich fange tierisch an zu heulen, kriege den heftigsten Heulkrampf, muss dann irgendwann aufstehen, weil da fahren ja Bahnen, kriege mich dann wieder zusammen. Macht Sinn. Also muss nicht sein, aber war jetzt in dem Fall einfach eine Idee, die ich so hatte. Und entscheide mich dann eben, ins Fitnessstudio zu gehen und dann treffen wir uns am nächsten Tag und dann erzählt sie mir ihre Geschichte, wie sie aus einer erzkatholischen Familie kommt, auf dem Land aufgewachsen ist, auf dem Bauernhof und keine Kindheit hatte und dann irgendwann mit 16 das Haus verlassen hat und ihren eigenen Weg zu Gott gefunden hat. Krass. Und hat Theologie studiert und Geschichte und Englisch auf Lehramt und ist Lehrerin, die ist zu diesem Zeitpunkt als uns begegnet sind 36 gewesen und hat irgendwann Impulse bekommen, wo auch immer die herkam. Ich will das jetzt nicht irgendwie religiös stempeln, das kann jeder für sich selber dann ausmalen mit seiner eigenen Perspektive. Aber sie hatte eben Impulse bekommen von irgendwo. Und es war immer wieder mal Menschen anzusprechen und denen irgendwie einen Dienst zu erweisen. Und sie hat gemeint, dass jedes Mal, wenn sie das nicht gemacht hat, gab es irgendwie, lass es Karma sein oder sonst was sein, gab es halt direkt einen Arschtritt. Und hat sie sich dann dran gewöhnt, diesen Impulsen zu folgen. Und genauso war ich halt einer von den Menschen, bei denen sie diesen Impuls bekommen hat. Und sie hat genauso vorher den Impuls bekommen, sie wohnt gar nicht, ich habe damals in Heidelberg studiert, sie wohnte gar nicht in Heidelberg. Sondern sie kam irgendwie aus dem Norden. Lemgo oder sowas, falls das im Norden ist. Nagelt mich jetzt nicht
drauf. Das ist im Norden von Nordrhein-Westfalen. Da kommen übrigens meine Großeltern her, väterlicherseits.
Ja, das ist doch hier, ist doch eine Handballstadt, ne?
Ja, Lemgo, ja.
Ja, genau. Genau, dann ist sie daher und dann hat sie einfach den Impuls gekriegt, nach Heidelberg zu fahren, um halt dann irgendwie den Typen Thomas über den Weg zu laufen, um dem dann 3.000 Euro anzubieten. Völlig absurd. Und dann quatsche ich noch ein bisschen und sie guckt mich an und sagt einfach nur, hey, du hast so ein tolles Licht, ich spüre deine Begeisterungsfähigkeit, ich spüre deine Energie, mach weiter so. Du bist auf dem richtigen Weg, halte nicht an, mach weiter. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon auf dem Absprung aus der Finanzdienstleistung, ich hatte mich zu dem Zeitpunkt schon von meinem Mentor abgelöst endlich. Und dann ist sie mir über den Weg gelaufen und hat mir einfach diesen Impuls gegeben, weiterzumachen. Und dann hat sie mir die 3.000 Euro aufs Konto überwiesen. Und mein Leben ging weiter.
Wahnsinn.
Und die war nicht reich, ja, sondern die ist ganz normal Lehrerin in Deutschland gewesen. Das ist für sie wahrscheinlich ein Monatsgehalt gewesen, das die mir dann einfach überwiesen hat.
Ja, natürlich auch, ungefähr, ja.
Und das ist so krass gewesen. Und jetzt kommt noch mal ein i-Tüpfchen oben drauf. Also für diejenigen, die jetzt noch nicht fassungslos sind und irgendwie auf der Autofahrt kurz an die Seite ranfahren müssen, weil sie Gänsehaut haben. halbes Jahr später, ich wurschtel mich gerade so durchs Leben durch und brauche nochmal irgendwie 100 Euro gerade. Und dann gehe ich zum Briefkasten runter, ziehe einen Brief aus dem Briefkasten, der von ihr ist. Und dann ein langer Brief, wo sie darüber schreibt, wie sie die Beziehung zu ihren Eltern wieder in den Griff bekommen hat, sich gerade ein bisschen um die kümmert. Und ja, und dann ist da noch so eine kleine Notiz mit 250-Euro-Scheinen drin. Und auf der Notiz steht, Gott sieht dich.
Krass. Fuck. Alter Vater.
Ja, das ist schon heftig.
Unfassbar.
Und wow. Was ich damals noch nicht ganz gerafft habe, was ich jetzt heute jedes Mal mehr raffe, wenn ich das erzähle, diese Geschichte, ist, dieser Satz, der jetzt einfach hängen bleibt, ist, für mich ist gesorgt. Ja? Mhm. Wenn ich bereit bin, loszulassen und die Kontrolle an das Leben abzugeben, statt zu versuchen, zwanghaft mir die Illusion der Selbstkontrolle weiterzuerzählen, dann ist für mich gesorgt.
Und der Sicherheit, das erzählen wir uns ja auch. Wir sind sicher.
Richtig.
Wir sind in einem 10-Mann-, 10-Frau-Betrieb angestellt. Nein, ihr könnt sofort gefeuert werden, das ist arbeitsrechtlich möglich, bis 15 Voll- oder 14 Vollzeit stellen. Ja. Seid nicht sicher. Null!
Ja. Du bist morgen größer. Richtig, ich bin im größeren Unternehmen sicher, nein, da kann eine Fusion kommen und dann zack, werden die Leute raussortiert. Ja? Oder kann irgendwas kommen und dann gibt es eine Krisensituation und werden die Leute aussortiert. Die einzige Sicherheit, die du haben kannst, ist, und das ist, glaube ich, die wichtigste Lektion für uns alle, zumindest für mich, ist es, dieses Urvertrauen in das Leben und in dich selbst entweder aufrechtzuerhalten, wenn du es hast, zu nähren oder zu finden. Und wenn wir das tun, dann können wir an den Punkt kommen zu sagen, geil, und jetzt kreiere ich mir das Leben wirklich so, wie ich Bock habe. Ob das jetzt wie ich, dann ist mit 2019 bin ich auf einer Konferenz in Kroatien einen ganzen Monat lang, Mind Valley University, da sind 1000 Menschen, die reisen mit den Unternehmen und ihren Familien um die Welt. Manche sind Millionäre, manche gar Milliardäre. Die sitzen mit dir am Essenstisch und du bist einer von denen, obwohl dein Konto noch gerade halbwegs leer ist. Und es ist einfach völlig egal. Ja, es ist überhaupt nicht wichtig. Wir in dieser Gesellschaft sind so darauf getrimmt, nach höher, schneller, weiter, nach mehr Erfolg. Ja. Ich unterhalte mich nur mit dir, Matthias, wenn du mehr Geld auf dem Konto hast als ich oder mindestens genauso viel. Oder wenn ich gerade nur
in mein Coaching komme, wenn du bereit bist, siebenstellig verdienen zu wollen, dann musst du aber erstmal 200.000 Euro zahlen. What the fuck?
Richtig, ja.
Aber auf der anderen Seite erzählen sie immer, naja, mir wurde ja beigebracht, dass ich den Vorstandsvorsitzenden genauso behandeln soll wie den Tellerwäscher.
Ja.
Ja, aber...
Wer macht das wirklich?
Machst du es wirklich? Ja. Meine Mutter hat mir immer gesagt, dein großer Skill, Matthias, ist, du redest mit allem gleich. Das mag man mögen oder nicht, aber dir ist alles Latte. Dir ist völlig egal, ob du ganz unten irgendwo mitarbeitest oder ganz oben. Du wirst immer der Gleiche bleiben. Du wirst manchmal ein bisschen Höheflüge haben, aber da holst du dich selbst runter oder ein paar Leute um dich rum. Aber ansonsten ist dir das völlig Latte. Ja, kommen auch nicht alle mit klar. Ich aber auch nicht. Ne? Also ich weiß, aber in meiner Welt akzeptiert man mich. Weißt du, was ich meine?
Ja, sehr gut, ja.
Ja, ey, geile Story. Ich werde dich übrigens vernetzen mit dem Stefan Hund. Stefan Hund ist ein ehemaliger evangelischer Pfarrer und der erzählt solche Geschichten. Also ich habe dort auch einen, es ist Stunde Null, heißt er. Übrigens auch für dich jetzt nochmal als Zuhörerin, Stefan Hund, einfach mal gucken, Podcast Stunde Null, Phoenix-Moment, also vor die Wand gefahren und dann Schwingen ausgebreitet. Und gib ihm. Und eins, nur für dich da draußen, der Thomas und ich, wir können uns gerade sehen. Das ist eine Statue eines startenden Adlers.
Geil.
So, jetzt die Geschichte dazu. Also, mein Vater war immer, der war hatte sehr viel weibliche Energie. Könntest du der Person, mit der ich jetzt eigentlich sprechen würde, einmal
beschreiben? Super. Gerade in diesem Moment getan.
Exzellent, weil ich habe alles ausgeschaltet. Genau, also das ist auch heute mal eine andere Podcast-Folge, Leute. Ne? Wie gesagt, ungeschnitten ist die Ehe, aber das ist ein bisschen anders. So, und das ist auf einem Stein, auf einem dunklen grauen Stein oder Marmor oder Granit, Sockel ist so ein startender Adler. So, mein Vater hatte sehr viel weibliche Energie. Wenn er für mich gesungen hat und man hat ihn gesehen, hat er sich geschämt dafür. Weil er als Junge, ne, der Vater an der Westfront, alter Nazi, ja, wollte einen starken Sohn haben, natürlich, ne, hier Skifahren und Ertüchtigung und gibt ihm alles. Und die Mutter hat schon die Probleme aus dem Weg geräumt, wenn er sie noch nicht mal gesehen hat. Was natürlich für die Entwicklung eines Menschen scheiße ist. Total scheiße. So. Und mein Vater hatte drei Ehefrauen und erst bei der letzten ist er angekommen. Ich bin der Frau auch sehr dankbar dafür. Ich besuche sie auch einmal im Jahr in Berlin. Gehen zusammen auch zum Grab meines Vaters. Gibt auch mal einen sehr guten Beitrag von mir, Reise zum Grab meines toten Vaters, einen LinkedIn-Beitrag. Und dann hat sie gesagt, Matthias, möchtest du eigentlich mal so ein paar Sachen von deinem Vater? Und ich so, jo, gib mal. Und dann gibt sie mir diese Kiste und sagt, da ist übrigens auch die Statue dabei und die hat er immer auf seinem Schreibtisch gehabt. Und dann hole ich diese Statue raus und musste weinen, weil ich wusste, das wollte mein Vater immer. Ich habe immer gesagt, ich will nicht so leben wie mein Vater. Mein Vater ist das Anti-Beispiel für mein Leben. Und in dem Augenblick waren wir verbunden, weil mein Vater war immer dabei zu starten. Hm. Aber er ist nicht gestartet, weil er wusste, also seine Mutter hat es ja gut gemeint, aber das Gegenteil war gut gemacht, ist gut gemeint und hat die Probleme aus dem Weg geräumt, die waren angesehen, ne? Vater Malermeister und so, ja, in Lemgo, alles aus dem Weg geräumt. Er wusste nie, was passiert, wenn man mal eine Wand sieht oder vorknallt. Und er war immer ein startender Adler und er steht jetzt auch hier für mich immer als mahnendes Beispiel. Dann musst du auch mal starten und im Notfall stirbst du auch mal ab. Und das ist so, das war so ein krasser Moment auch, wo ich dachte, wow, das ist auch wieder kein Zufall. Ja. Und ja, deswegen steht diese Statue, du siehst sie jetzt gerade hier, ne? Und die stand bei meinem Vater. Und mein Vater war im Leben kein Adler, der hoch startet und Gas gegeben hat. Nie. Der wollte noch nicht mal zur Nachprüfung von der Rechtspflegerprüfung gehen. Meine Mutter hat ihn dahin geprügelt. Ja, also von mir habe ich auch ganz andere Fähigkeiten kennengelernt. Aber weil er Angst hatte, nicht zu bestehen. Er sagte, ja, ich liebe dich doch trotzdem noch. Wie? Ja, natürlich. Weil er nie genug für seinen Vater war. Er hat auch nie Kontakt zu seinen Geschwistern gehabt. Und dass dieses Thema Angst, das gab es bei mir gar nicht. Ich war als Kind Hypochonder, ich hatte Angst vor allen Krankheiten. Bin aber nie wirklich groß krank geworden, komischerweise. Und ich habe alles mitgenommen, was es gibt. Ich habe nie aufgepasst, großartig, aber das war krass. Und das ist immer so, wie gesagt, zum dritten Mal ein mahnendes Beispiel auch. Ja, du musst die Flügel auseinanderbreiten, aber du musst dich dann auch mal tragen lassen. Auch vielleicht von einem Wind, den du nicht kommen siehst. Dann kommst du in Turbulenzen. Das fand ich so geil, auch mit deiner Geschichte heute. Ja. Aber auch für agile Transformation. Wir sind ja bei Skaliert, agil, skagil. Und wenn ihr kein Dodo werden wollt, ne, der Dodo lebt nicht mehr, weil ihr sich nicht weiterentwickelt habt, dann stellt euch eure Angst. Ja, natürlich ist das leicht gesagt, stell dich deine Angst, aber es gibt wunderbare Menschen da draußen, die euch dabei unterstützen können. Ja? Und da ruft ihr bitte nicht das Universum an. Ja, ja, ich weiß, Universum, Rauhnächte, das ist gerade alles ein Riesenthema. Da wird Milliarden, Millionen an Umsatz mitgemacht. Richtig krass. Und ich weiß, dass das bei manchen Menschen auch funktioniert. Aber sprecht über eure krasseste Angst mit Menschen, die das auch verarbeiten können und die euch dabei unterstützen können, dann den Weg weiterzugehen. Und ich verspreche euch, ich schwöre euch, und als Coach etwas zu versprechen, ist immer absolut grenzwertig, aber ihr bezahlt mich ja nicht dafür. Wenn ihr einmal diese Entscheidung getroffen habt und die Schwelle der Angst übertreten habt, es werden Dinge möglich in eurem Leben, das glaubt ihr gar nicht. Es gibt ein sehr geiles Buch von der australischen Sterbepflegerin, weiß nicht, ob du das Buch kennst, die mit Menschen gesprochen hat in den letzten Tagen und Monaten ihres Lebens. Ja. Was würdest du noch machen wollen? Und da sind Sachen rausgekommen. Die eine war 30 Jahre mit einem Tyrannen verheiratet und dann ist er an Krebs gestorben. Die so, geil, mein Leben fängt an. Zack, zwei Monate später war dann auch ihr Leben durch Krebs beendet. Ja, und sie sagte, ich hätte vor 20 Jahren die Reißleine ziehen müssen. Ja, und ich habe eine ganz liebe Freundin, die ich auch aus Studientagen kenne. Und die habe ich vor eineinhalb Jahren kostenlos, mal haben wir ein, zwei Stunden miteinander geredet, nennen wir es Coaching, whatever. Und auf einmal hat es Klick gemacht und die geht jetzt gerade richtig steil, weil sie Entscheidungen getroffen hat. Und auf einmal passieren wundervolle Dinge in ihrem Leben. Richtig krass. Ja. Aber ihr müsst. Und diese Entscheidungsfreudigkeit, die fehlt mir auch in Deutschland. Sie wird alles getan um Kompromisse. Und ich bin Verhandlungsspezialist. Kompromisse sind immer scheiße. Nein. Ja. Entscheidung treffen und durchziehen. Auch ich, ganz ehrlich, habe da auch ab und zu meine Struggles mit. Ja? Und wenn ich dann Entscheidungen treffen muss, ich werde dann sogar krank. Ich krieg dann sogar eine Grippe. Ja? Ja. Weil mein Körper sich wehrt. Und da kommt es wieder, übrigens auch aus der Gehirnwissenschaft, unser Gehirn will keine Veränderung. Unser Gehirn will es einfach haben. Deswegen funktionieren viele Dinge gerade ja auch, wie sie funktionieren. Auf der einen Seite, ja, mit den Impfbefürwortern, auf der anderen Seite mit den Impfgegnern, weil alle auch teilweise sehr einfache Ressentiments bedienen und das Gehirn sagt, oh ja, stimmt, funktioniert. Und denkt aber auch nicht nach. Und es gibt sicherlich auch einen Mittelweg. Aber über den denken wenige nach, weil das müsste Veränderung bedeuten. Und unser Gehirn sagt, nein, ich will mich nicht verändern. Ich will es einfach haben, ich will es gleich haben. Ja, warum haben so viele Menschen Probleme, auch ich teilweise, ja, mit Abnehmen, mit Regelmäßigkeit? Weil es Veränderung bedeutet. Und unser Gehirn arbeitet dagegen. Ja.
Vielleicht nochmal zwei Sätze dazu. Ah, ich hatte es vorhin angerissen. Ich bin dann nach Kroatien gegangen auf diese Konferenz. Da waren 1000 Menschen, die reisen mit ihren Businesses und Familien um die Welt. Plötzlich war es das Normalste der Welt für mich. Vorher war es das nicht. 6 Jahre lang wollte ich den Winter nicht mehr in Deutschland verbringen und ich wusste nicht wie. Plötzlich bin ich umgeben von 1000 Menschen, die machen das einfach. Ja. Und manche von denen kommen auch gerade nur so über die Runden, aber die sind happy, weil die was erleben. Und, ja, und das geht alles. Also ja, das hat mich dazu inspiriert, zu sagen, ich kaufe mir jetzt ein Flugticket nach Thailand, one way, in 3 Monaten und ich finde schon irgendwie heraus, ja, wie ich das dann alles hinkriege und wirtschaftlich mache. Und das ist der Punkt. Entscheidung. Ich habe die Entscheidung getroffen. In dem Moment, wo wir loslassen und die Entscheidung mit vollster Klarheit treffen, fügen sich die Puzzleteile zusammen. Und ich, wenn ihr jetzt gerade zuhört, ich kann meinen Arsch drauf verwetten, dass fast jeder von euch schon mal irgendwann in ihrem Leben an dem Punkt war, wo sie eine Entscheidung getroffen hat und danach wurden die Dinge leicht. Und danach sind die Dinge einfach so passiert und die Puzzleteile haben sich zusammengefügt. Und ich lade euch ein, wenn ihr jetzt gerade vor einer Herausforderung steht oder einfach mal reinzufühlen, vor welcher Herausforderung steht ihr aktuell, wo ihr eine Entscheidung hinauszögert, weil ihr Angst habt, dass sich etwas verändert. Und das kann natürlich im Extremfall eine Partnerschaft sein oder ein Job sein, aber es können auch manchmal kleine Dinge sein. Ja, fühlt da mal rein, was es eigentlich ist. Und wenn ihr mal so ganz, ganz radikal ehrlich mit euch seid, fühlt mal rein, was wisst ihr jetzt schon, müsstet ihr eigentlich tun oder entscheiden? Mhm. Ja, und dann nehmt vielleicht meine Geschichte von heute und entscheidet einfach mal. Ja. Oder, wenn ihr das nicht schafft, wie Christian schon sagt, oder Matthias schon sagt, ja, Kim hat mir geschrieben hier, Christian hat mir gesagt, ihr habt euch unterhalten. So, und dann dachte ja, ich, ich nehme Matthias, aber cool.
Ist und dann einige ja, ja, nennen mich einfach Christian, aber weißt du, mir ist das egal, ich weiß, dass sie meinen mich.
Ja, also, wenn ihr an diesem Punkt seid, dann sprecht mit jemandem. Ruft nicht unbedingt das Universum an, sondern sprecht mal mit jemandem konkret darüber und benennt, was euch davon abhält, diese Entscheidung zu treffen, damit es Raum bekommt und nicht mehr als so eine unsichtbare Kraft um euch herum schwebt und wie nennt sie diese Westen, diese Restrainer-Westen?
Zwangsjacke.
Wie so eine ja, Zwangsjacke euch gefangen hält in der Situation, in der ihr seid, die euch eigentlich gerade nicht gibt, das gibt, was ihr wollt. Ja, und was ihr verdient. Ja. You deserve so much more. Ja. Aber auch nur, du musst, weißt du, das schöne Leben, das Paradies ist da, nur du musst ja, tatsächlich hinlaufen.
Ja, du musst auch hinlaufen.
Richtig. Ah. Und deswegen, was auch immer es ist, traut euch diese Entscheidung zu treffen. Und dann, wenn ihr das gemacht habt und dann passiert was auch immer passiert, ich freue mich drauf, von euch zu hören. Matthias freut sich bestimmt drauf, diese Geschichten zu hören. Teilt das mal mit uns. Und dann treffen wir uns einfach alle im Paradies und haben eine geile Zeit.
Ja. Das und Leben. Dann gucken wir zurück und nie zurückgucken und sagen, boah, hätte ich mal. Es ja, war dann erst Zeit.
Ja. Und
wie
wenn
viele
jetzt
Menschen haben mir gesagt, du hättest schon viel früher selbstständig sein müssen. Ja, richtig. Ja. Es war aber nicht die Zeit dafür. Punkt.
Ja. Und genau, danke, dass du das sagst. Nehmt den Druck jetzt auch raus. Wenn ihr jetzt einen Druck verspürt, irgendwas erzwingen zu müssen, dann ist es eben aktuell nicht das Richtige. Ja? Das sollte grundsätzlich einfach dann passieren, weil es dann einfach reif ist und passiert ist.
Ja, und das Schöne ist, und da muss ich jetzt mal zu meinem Verkaufspsychologie-Mentor Matthias Niggerhoff, muss ich jetzt mal rüber springen, weil der hat letztens einen geilen Artikel mit Dr. René Delpy, seinem Geschäftspartner auch, geschrieben, hat gesagt, wenn ihr nur bei uns kaufen wollt, weil es Jahresendgeschäft ist und ihr wollt noch Geld für die Steuer losbringen, dann nehmen wir euch nicht an. Dann macht es keinen Sinn. Wenn ihr aber das und das, ne, wenn ihr weiterentwickeln wollt, das und das, dann könnt ihr auch jetzt natürlich jederzeit zu uns kommen. Aber wir wollen euch nicht nur wegen irgendwie ein paar Steuerersparnissen. Ja, dann ist es noch nicht Zeit. Und das ist in Ordnung. Und das ist auch was, wo ich bei vielen Coaches aktuell denke, so die versuchen zu framen, jetzt ist die beste Entscheidung und es ist zwischen den Jahren und bla bla bla. Nein, es ist dann die beste Entscheidung. Und da muss ich sagen, ich habe eine sehr, sehr liebe Freundin, die ich in der systemischen Coach-Ausbildung kennengelernt habe und von der habe ich viel gelernt. Und wir telefonieren ab und zu, ist es so, aber so, wie als wenn wir gestern telefoniert hätten. Und wenn wir auch mal 3 Monate nicht telefonieren, dann war es nicht Zeit zu telefonieren. Und das auch seit meiner systemischen Coach-Ausbildung ist das so krass gewesen, dass ich für mich akzeptiert habe, dann ist es halt so, dann ist es nicht Zeit, dann kommt etwas anderes. Und es wird entweder irgendwann kommen oder nicht. Aber ich habe mich auch von diesem Druck losgerissen, habe gesagt, dann ist das jetzt halt so. Ja. Punkt. Und das ist so, dieser Druck, das ist so die Angst der Modernen auch, finde ich. Ja? Ja. Lass es, was andere Leute wollen. Also ich habe von meiner Partnerin habe ich ein sehr schönes Bild geschenkt bekommen. Ja, die Grenzen des anderen wie heißt das nochmal? Ich guck mal eben, ich komme sofort wieder, wie es heißt. Muss ich jetzt in diesem Podcast sagen. The sky is not the limit. The limit is your vision. Und dagegen gibt es ja diesen Spruch, dass die Grenzen der anderen auch deren Grenzen sind, aber nicht deine eigenen. Ja. Und ich finde, wir haben auch viel zu wenig gelernt, bewusst für uns selbst zu leben, sondern immer nur in den Erwartungshaltungen der anderen. Und wir lernen das in der Schule. Du musst eine gute Note schreiben. Du musst dies, du musst das, du musst jenes. Ja. Und das finde ich immer so. Deswegen sage ich ja, das ist ja auch, dieses Verhalten ist ja von Anfang an gewollt oder nicht gewollt, aber es wird so gelehrt. So werden wir seit Anfang unserer Kindergarten-Schulzeit ja auch erzogen. Mhm. Ja, und das lasst es einfach sein. Und überlegt euch einfach mal, das ist übrigens jetzt ein Trip aus dem Verhandlungsbereich. Man nennt das die BATNA, the best alternative to agreed negotiation. Bedeutet also, wenn meine Klientin sich angucken oder auch wenn ich in Verhandlungen reingehe, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann für mich und auch für die andere Seite, wenn wir keine Einigung erzielen? Das heißt, ich habe einen neuen Arbeitsvertrag und ich erziele keine Einigung. Was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Und was ist das Schlimmste für die andere Seite? Aber es geht jetzt erstmal darum, guck dir das mal für dich selbst an. Was ist das Schlimmste, wenn du entscheidest, und du entscheidest ja immer, du entscheidest nämlich keine Entscheidung zu treffen. Das ist auch eine Entscheidung. Ja, Nein zu sagen ist auch eine Entscheidung. Auch wenn man sich da schönredet oder das Gehirn sich da schönredet. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ja, und dann werden manche Dinge sehr, sehr einfach. Und man denkt sich, ja, ist ja echt nichts. Puh, dann machen wir es doch einfach mal. Was kann denn passieren? Das und das und das. Schreib dir das auf. Was ist das Schlimmste, wenn du nicht entscheidest, einen anderen Weg einzuschlagen? Geiles Gespräch, Thomas. Ich wusste, dass wir irgendwas Geiles hinkriegen, auch wenn wir 5 Minuten vorher echt keinen Plan hatten, über was wir sprechen. Aber es ist so geil und es ist halt auch wieder auch in die Projekte auch wieder übertragbar. Ja? Ja. Die Angst, sich weiterzuentwickeln, die Angst, eine neue Arbeitsweise, die Angst, dass vielleicht jetzt keine Manager-Positionen mehr vergeben werden, sondern nur noch Coach oder Product Manager, Scrum Master Rollen, ja, wo kein dicker Manager-Titel hinter steckt. Ja, aber das ist alles, kommt wieder zum Schluss. Was kann denn passieren?
Ja.
Ja, ich habe letztens eine Mail gelesen, ja, ich würde gerne Autos für meine Mitarbeiter und ich habe hier mal so eine Liste, Manager kriegt das, Analyst kriegt das, Consultant kriegt das, habe ich nur zurückgeschrieben, gib denen doch ein Budget und dann sollte sich jeder das aussuchen, was er will. Und wenn der Azubi auf einmal eine S-Klasse fährt, weil er einen guten Deal gemacht hat, dann ist das so. Und wenn der Manager einen Scheiß-Deal gemacht hat und fährt auf einmal irgendwie nur einen Golf oder will nur einen fahren, dann ist das so. Ja, auch wie dieses wir wollen das ja auch alle immer in Kisten packen, damit es organisiert ist und damit wir es verstehen können. Und dabei kommen dann so Sachen raus, dass du dich wenig weiterentwickelst. So geil, Thomas.
So krass. Ich lade jeden dazu ein, euch die Frage zu stellen. Das ist das, was mich immer getrieben hat. Die Kernfrage ist, wie will ich eigentlich mein Leben leben? Und wenn ihr jetzt Kinder habt, wenn ihr jetzt Töchter oder Söhne habt, auch dann dürft ihr euch diese Frage noch stellen. Wenn ich dein Kind wäre, dann ist das Beste, was du für mich tun kannst, ein Vorbild darin zu sein, das Leben nach deinen Vorstellungen zu kreieren. Und das heißt jetzt nicht, dass du mich auf der Straße abgeben musst. Ja, das, du darfst mich dann schon noch in den Prozess mit inkludieren. Aber dann frag dich halt, was ist das Beste für mich? Was ist das Beste für mein Kind? Und wo finden wir uns da? Ja, was ist das gemein? Was ist die ideale Lösung? Nicht der Kompromiss, sondern was ist diese ideale Lösung, die wir für uns alle kreieren können? Und Hand aufs Herz. Was ist es? Wie soll das Leben aussehen? Und dann traut euch A, diese Frage zu stellen und mal runterzuschreiben oder reinzufühlen und dann B, auch dem mal nachzugehen. So bin ich aus Thailand, dann wieder zurück nach Deutschland, von Deutschland dann alle 2 Wochen auf Reisen gegangen, Zypern gewesen, Dubai gewesen, dann auf dem Land gelebt während Corona Phase 1 und nichts von Corona mitbekommen. Dann 2020 im November entschieden, nach Bali zu fliegen mit ein paar Freunden aus dem Business Club. Dann war ich jetzt ein Jahr auf Bali, jetzt bin ich gerade wieder in Berlin. Im Januar geht's dann nach Griechenland und dann nach Indien, ja. Bin ich auf einer Hochzeit. Ja, und eine indische Hochzeit darf man nicht verpassen, wenn man da mal eine Einladung bekommt. Ja. Und wie es dann weitergeht, I don't know. Ich frage mich halt immer, worauf habe ich Bock, was will ich kreieren? Und piece by piece, über 7, 8 Jahre hinweg, habe ich es jetzt geschafft, das Leben so zu designen, wie ich es haben möchte. Und ich bin noch lange nicht am Ende. Und es ist noch nicht alles perfekt. Aber es ist entscheidend, dass man spürt, dass man auf dem richtigen Weg ist und sich immer wieder traut, dem ein Stück näher zu kommen, deiner eigenen Wahrhaftigkeit und deiner wahren Essenz ein Stück näher zu kommen. Und ich beende jetzt meine Worte mit einem kleinen Zitat, das ich von meiner ersten Grundschullehrerin aus der ersten Klasse zum Jahresabschluss bekommen habe. Und das heißt so ähnlich, der Weg zum Paradies, der Weg zum Himmel geht durch Wolken hindurch. Manche bleiben darin hängen, andere verstehen es, darüber hinaus zu wachsen.
Nothing to say, guckt euch die Shownotes an. Ich wünsche dir einen geilen Tag. Ich glaube, ich weine gleich und ich habe echt Britzeln unter der Haut. Bis zur nächsten Folge. Hab ein geiles Jahr 2022 und melde dich gerne bei Thomas oder mir. Tschüss, ciao und auf Wiederschauen.
Schön, dass du mein Gast warst diese Woche. In den Shownotes findest du die Kontaktdaten für Feedback, Fragen und Social-Media-Profilen. Außerdem findest du dort Links zu externen Informationen, soweit diese heute relevant waren. Besuche mich außerdem auf www.skagil.de und lass uns doch auf LinkedIn und Xing miteinander vernetzen. Ich freue mich nächste Woche auf dich. Bleib gesund, mach's gut, bis dahin. Tschüss.